Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge wollen wir uns mit einer neuen Gesetzgebung beschäftigen, die eigentlich schon eine ganze Zeit alt ist und die zumindest meiner Wahrnehmung nach aktuell so eine kleine Goldgräberstimmung aufbrechen lässt. Heute wird es um NIS 2 gehen, ein Thema, das, glaube ich, von vielen Unternehmen noch unterschätzt wird und gleichwohl von einigen Vertrieblern deutlich überschätzt wird. Und ich möchte heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ein paar Fragen zur Richtlinie, aber auch zur deutschen Umsetzung klären. NIS 2 ist der Nachfolger von NIS 1 und NIS steht für Network and Information Security Directive. Oder Directive dann eben für Richtlinie. In Deutschland kennen wir NIS 1 als Begriff gar nicht so stark, weil das Gesetz oder diese Richtlinie in Deutschland im BSI-Gesetz aufgegangen ist im Kontext von Kritisregulierung. Und man hat eben den Begriff kritische Infrastruktur so ein bisschen, vielleicht missbraucht, um oder ihn verwendet, weil Deutschland seinerzeit vor die NIS-1-Richtlinie tatsächlich verabschiedet war, im Grunde schon Teile davon umgesetzt hatte mit dem BSI-Gesetz. Und deshalb wird NIS gerne im Kontext von Kritis gesehen. Ich glaube, das muss man nochmal so ein bisschen differenzieren. Bei NIS-2 geht es eben im Wesentlichen um die Erhöhung von Informations- und IT-Sicherheit. Und gar nicht so sehr um das Thema kritische Infrastrukturen, sondern wirklich um den Schutz von Infrastrukturen, IT-Infrastrukturen, informationsverarbeitenden Infrastrukturen in großen und mittleren Unternehmen. Die Richtlinie ist jetzt schon einige Zeit in Kraft getreten, nämlich am 16. Januar. Und europäische Richtlinien müssen immer in nationales Recht umgesetzt werden. Und wer so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, der weiß, dass da durchaus große Diskussionen noch herrschen und dass eben das nationale Umsetzungsgesetz, das sogenannte NIS-2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, gerade auf den gesetzgeberischen Weg gebracht worden ist. Manche europäische Länder haben das jetzt schon umgesetzt. In Deutschland sind wir da eben, wie gesagt, noch nicht so weit. Und ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, das gibt zwei Extreme, die in Bezug auf die Richtlinie herrschen. Zum einen Unsicherheit, weil man nicht so genau weiß, als Unternehmen, wie man damit umgehen soll, was das jetzt bedeutet. Zum anderen wird aber mit dem Begriff NIS-2 auch alles verkauft. Also ich habe schon Werbung für Türschlösser gesehen, die NIS-2-konform sind. Oder Posts auf LinkedIn, wo das Unternehmen sagt, wir haben jetzt unsere Firewalls geupdatet, wir sind jetzt NIS-2-konform. Und weil mir das irgendwie ein bisschen zu platt schien, dachte ich, lade ich mir heute mal jemanden ein, der sich da wirklich auskennt. Ich habe mir einen Volljuristen und Rechtsanwalt eingeladen, der im IT-Sicherheitsrecht unterwegs ist und den ich auf LinkedIn als doch geschätzten Kommentator des Gesetzgebungsverfahrens erlebt habe. Und ich werde mit ihm mal klären, was bedeutet NIS-2 für Unternehmen, wer ist eigentlich betroffen, wie kann man seine Betroffenheit feststellen. Und was muss man tun, wenn man betroffen ist? Mein heutiger Gast ist Stefan Hessel. Er ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Reuschlauer für die Themengebiete Datenschutz, IT-Recht und Cybersecurity. Herzlich willkommen beim Podcast, Herr Hessel.
Ja, hallo, grüße Sie.
Ich habe Sie eingeladen, weil ich dachte, das Thema NIS-2 schwebt jetzt irgendwie so viel durch meine LinkedIn-Timeline und ich habe das Gefühl, das ist mal mehr, mal weniger qualifiziert. Sie habe ich jetzt so ein bisschen als qualifizierten, Kommentator wahrgenommen, dachte ich, vielleicht ordnen wir mal so ein bisschen den Stand ein zum Thema NIS-2. und klären mal so vielleicht, ich würde fast sagen, so ein paar Mythen auf, die da aus meiner Sicht rumspüren, vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht können Sie einmal ganz kurz was zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens sagen. Wir sind ja heute 9. September. Wo stehen wir da und was muss ich ab Oktober tun als Unternehmen?
Genau, ich starte tatsächlich mal ganz vorne. Also die NIS2-Richtlinie ist ja tatsächlich eine europäische Richtlinie. Die ist auch bereits in Kraft getreten. Am 16. Januar 2023 ist es aber eben so, dass europäische Richtlinien von den nationalen Gesetzgebern, also den Mitgliedstaaten der EU, umgesetzt werden müssen in nationales Recht. Das heißt, wir brauchen sozusagen einen Implementierungsrechtsakt in jedem einzelnen Mitgliedstaat. Und es gibt ein paar Mitgliedstaaten, die haben schon ihr Umsetzungsgesetz verabschiedet. Das ist zum Beispiel Ungarn und Kroatien, da gibt es schon ein Umsetzungsgesetz. Die Belgier haben auch ein Umsetzungsgesetz. Deutschland tut sich aber so ein bisschen schwierig damit. Also wir müssten eigentlich ein Gesetz haben bis zum 17. Oktober diesen Jahres, damit wir ab dem 18. Oktober, so ist es dann das NIS2-Richtlinie vorgesehen, in Deutschland die Vorgaben auch zur Anwendung bringen können. Das werden wir in Deutschland aber nicht schaffen. Also im Moment stecken wir sozusagen im parlamentarischen Verfahren. Es gibt nach langem Ringen einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der diese Woche im Bundesrat in verschiedenen Ausschüssen beraten wird. Wir werden aber sozusagen im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch so lange brauchen. Und das lässt sich auch nicht irgendwie abkürzen, dass der Oktober diesen Jahres definitiv unrealistisch ist. Vorsichtige Schätzungen sagen Q1 2025. Dann werden wir ein Umsetzungsgesetz in Deutschland haben. Sehr wichtig, gerade für die Rechtsanwender, ist aber tatsächlich, das deutsche Umsetzungsgesetz sieht keine Übergangsfrist mehr vor. Das heißt, wenn das verabschiedet ist und im Bundesgesetzblatt verkündet wird, haben wir sozusagen einen Tag später dann die Verpflichtung der betroffenen Unternehmen und auch der öffentlichen Stellen, das entsprechend umzusetzen. Das heißt, man muss natürlich schon jetzt mit der Vorbereitung im Grunde genommen starten, weil über Nacht NIS2-compliant, das wird kaum jemand schaffen.
Jetzt würde ich das mal so ein bisschen aufdröseln, weil aus meiner Wahrnehmung ist der Betroffenenkreis so ein bisschen zweigespalten. Also wir haben ja zum einen heute schon eine Gesetzgebung, die im BSI-Gesetz verankert ist, ein bisschen im ENWG, Atomgesetz kann man, glaube ich, vernachlässigen, aber sozusagen, wir haben ja heute schon das, was man als kritische Infrastrukturen bezeichnet, ist ja irgendwie auch so ein bisschen eigentlich ein Fehlgriff von der Bezeichnung, das kommt irgendwie aus NIS1 und hat so ein bisschen vorgegriffen, aber wir haben ja diesen Teil. Da wäre für mich die Frage, was ändert sich denn für den, der heute schon unter das Kritisgesetz fällt und was ändert sich für die Unternehmen, die heute noch nicht unter das Gesetz
fällt? Ja, also was man da ganz grundsätzlich auch sagen muss, also das deutsche NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, wie der charmante Titel unseres deutschen Umsetzungsgesetzes ist, das ist tatsächlich auch ein sogenanntes Mantelgesetz. Heißt, es gibt eben noch mal eine ganze Reihe von Gesetzen, die dadurch geändert werden. Und ein Gesetz, das dadurch geändert wird, ist eben auch das BSI-Gesetz. Das heißt sozusagen, ich muss einfach als Unternehmen dann zukünftig prüfen, falle ich unter das BSI-Gesetz. Und im BSI-Gesetz werden die Anforderungen sozusagen noch mal angepasst. Ganz grundsätzlich muss man sagen, der Betroffenenkreis wird schon deutlich erweitert. Also wir haben ja in Deutschland so, sage ich mal, knapp 4.000 Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Wir gehen davon aus, dass nach der NIS2-Richtlinie in Deutschland 30.000 bis 40.000 Unternehmen betroffen sind, also schon eine deutliche Vergrößerung des Betroffenenkreises. Wer ist betroffen? Es gibt im Grunde genommen drei Voraussetzungen. Ich muss die sogenannte Size Cap Rule erfüllen, das ist sozusagen der Größenschwellenwert, der aber sehr allgemein zur Anwendung kommt. Da bin ich im Grunde genommen im Boot, wenn ich 50 oder mehr Beschäftigte habe oder einen Jahresumsatz und eine Jahresbilanzsumme von über 10 Millionen Euro. Also alles, was drüber ist, ist potenziell für NIS2 qualifiziert. Zweite Voraussetzung, ich muss zu einem der Sektoren gehören. Die sind in der NIS2-Richtlinie auch aufgeführt. Da gibt es einmal den Anhang 1, das sind die Sektoren mit hoher Kritikalität. Dann ist man wesentliche Einrichtung. Und wir haben im Anhang 2 die sonstigen kritischen Sektoren, das sind nochmal 7. Dort sind dann die wichtigen Einrichtungen reguliert. Dritte Voraussetzung ist eben, ich muss Dienste in der EU erbringen oder Tätigkeiten in der EU ausüben. Das heißt, es ist sozusagen auch zum Beispiel ein ausländisches Unternehmen, das Tätigkeiten in Europa ausführt, beziehungsweise Dienste hier erbringt, ich sag mal, Betrieb einer Online-Suchmaschine, auch die müssen die NIS2-Anforderungen erfüllen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Auf den ersten Blick ist es also tatsächlich einigermaßen überschaubar, wann man betroffen ist. In der Praxis ist es aber so, dass gerade diese Sektorzugehörigkeit wirklich mit großen Komplexitäten verbunden ist und es da häufig für Unternehmen nicht so einfach ist zu prüfen, bin ich bin ich betroffen, ja oder nein? Und da wird es eventuell dann auch noch mal eine Reihe von Anpassungen oder anderen Betroffenheiten geben als nach der heutigen Rechtslage, weil das einfach sehr, 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 sehr kompliziert letzten Endes geregelt ist, auch in der NIS-2-Richtlinie schon. Das ist an manchen Stellen einfacher, an manchen Stellen schwieriger, aber da liegt sozusagen der Hund begraben.
Vielleicht bleiben wir dann da, bevor ich dann noch mal was zu den bestehenden Kritis frage, aber ein so ein Beispiel, was mir aus dem Entwurf des Gesetzes, beziehungsweise glaube ich aus dem Regierungsbeschluss, so im Kopf geblieben ist, da steht irgendwie Handel und Herstellung von Medizinprodukten und dann steht aber in der Aufzählung darunter im Grunde nur die Herstellung. So, da würde ich mich ja jetzt fragen, ist es denn jetzt beides? Ist es nur der Handel? Ist es nur die Herstellung? Oder ist das eben genau diese Spitzfindigkeit, die Sie gerade meinten?
Genau, also das ist tatsächlich eins der Probleme. Also ganz grundsätzlich ist sozusagen die Absprunghöhe der NIS-2-Richtlinie und das hat man im Grunde genommen auch versucht, im deutschen Umsetzungsgesetz nachzuvollziehen. Wir haben in der NIS-2-Richtlinie teilweise Verweise auf andere europäische Anforderungen. Ja, da wird gesagt, es ist ein Energieerzeuger im Sinne der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, es ist ein Unternehmen, das mit chemischen Stoffen umgeht, chemische Stoffe im Sinne der REACH-Verordnung etc. Und das macht es tatsächlich nicht unbedingt einfach, weil man dann sozusagen einmal prüfen muss, unterfalle ich dem Rechtsakt, auf den verwiesen wird, und bedeutet das jetzt gleichzeitig, dass ich dann NIS-2-Richtlinie unterfalle. Das ist tatsächlich nicht so besonders stringent geregelt. Da gibt es auch noch ein paar andere Probleme. Also die Definition von Energieerzeuger ist zum Beispiel jede natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt. Das ist denkbar weit, da reicht die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann stellt sich wiederum die Frage, wie kriegt man das letzten Endes eingefangen, weil das natürlich offenkundig nicht gewollt ist, jedes Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und einer Photovoltaikanlage letzten Endes mit neuen Cybersicherheitsanforderungen zu belegen. Da gibt es verschiedene Wege. Der gescheiterte Umsetzungsentwurf in Österreich, dort war vorgesehen, dass man es auf eine Haupttätigkeit im Bereich Energieerzeugung begrenzt. Im deutschen Umsetzungsgesetz, im aktuellen Entwurf, haben wir eine Regelung drin, dass man sozusagen auf eine wirtschaftliche Tätigkeit abstellt und ein Angebot von Leistungen am Markt, wo man sich dann wiederum die Frage stellen muss, ist das überhaupt in der NIS-2-Richtlinie so, ist diese Einschränkung überhaupt zulässig? Also da ist wirklich eine sehr, sehr große Komplexität drin. Ich hoffe, dass es da noch im weiteren parlamentarischen Verfahren jetzt ein paar Klarstellungen geben wird. Ansonsten müssen es am Ende die Gerichte entscheiden, wie das letzten Endes gemeint war. Vielleicht kommt da auch noch was von der EU-Kommission, das wäre natürlich auch schön.
Also ein Ding, wo mir das unklar ist, ist das Thema Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, weil ich verstanden habe, dass die EU-Richtlinie, auf die man da irgendwie verweist, eigentlich was ganz anderes regelt, nämlich den innereuropäischen, dass sozusagen ich in Polen als gesetzlich Versicherter auch zum Arzt gehen kann und der Arzt kriegt seine Leistung erbracht und dann haben wir halt das SGB 5 und das SGB 10 oder sowas und dann weiß man halt eigentlich gar nicht, ob der Pflegedienst jetzt reinfällt oder nicht.
Ja, genau, also das ist tatsächlich auch ein Abgrenzungsproblem. Also wir haben in Deutschland dann immer analog dazu, also gerade dort, wo auf andere Richtlinien Bezug genommen wird. Wir haben ja eben schon gesagt, Richtlinien müssen in nationales Recht umgesetzt werden, was dann wiederum heißt, das gilt natürlich auch für die Richtlinien, auf die NIS-2-Richtlinie selbst referenziert. Auch dafür gibt es Umsetzungsgesetze. Im deutschen Umsetzungsentwurf nimmt das deutsche Umsetzungsgesetz dann eben auch Bezug auf die deutschen Umsetzungsgesetze zu diesen anderen Richtlinien, wo sich natürlich auch nochmal Abweichungen ergeben können. Also da wird es tatsächlich wahnsinnig komplex. Das muss man dann wirklich im Einzelnen nochmal aufdröseln. Das ist definitiv nicht optimal gelöst bisher.
Wenn man da jetzt so drauf guckt, ich meine, gibt es da schon irgendwie eine Tendenz? Ist das noch zu jung, das Rechtsgebiet, um zu sagen, da gibt es so Mehrheits- und Minderheitsmeinungen, wo man sagen kann, wahrscheinlich ist es so oder wahrscheinlich ist es so? Oder?
Ja, ich bin tatsächlich, es gibt sozusagen aus meiner Sicht eine Mehrheitsmeinung, auch unter den Kollegen, mit denen ich mich austausche, die Mehrheitsmeinung ist, es ist einfach wahnsinnig schlecht gemacht. Das muss man tatsächlich sagen. Grundsätzlich gilt auch dort, auch da höre ich sozusagen aus den Expertenkreisen relativ wenig. Es ist eine Rechtsunsicherheit. Man muss im Zweifelsfall davon ausgehen, dass sozusagen der Schutzzweck, die Erhöhung der Cybersicherheit, letzten Endes auch zum Maßstab von Entscheidungen zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof gemacht wird. Und dann haben wir eine ähnliche Situation, wie wir sie bei der DSGVO haben. Die Frage ist immer, was dient der Cybersicherheit und was dient dem Datenschutz? Und das ist natürlich immer eine Maximalauslegung der gesetzlichen Anforderungen. Das heißt, meine Tendenz wäre da ganz klar, die wird auch aus meiner Sicht von den meisten Kolleginnen und Kollegen geteilt, das ist erstmal extrem weit zu verstehen und sich jetzt sozusagen auf Basis dessen, was wir bisher haben, da auf Einschränkungen zu verlassen, ist jedenfalls sehr, sehr schwierig.
Eine zweite Brücke, die habe ich intellektuell vom Lesen nicht verstanden, weil dieser Absatz extrem kompliziert ist und ich auch zu wenig Ahnung vom Gesellschaftsrecht habe, war die Frage, wie das denn ist, wenn ich jetzt, also selten machen ja Unternehmen genau eine Sache, sondern häufig macht man ja mal, vielleicht hat man eine Solaranlage und verkauft auch Strom am Markt, weil die ein bisschen zu groß ist und dann hat man vielleicht noch irgendwie einen Medizinproduktehandel und nebenher stellt man aber noch Blechschilder für Autos her, dann hat man sozusagen, und dann hat man noch einen Obsthandel, der dann, nee, Obsthandel würde auch reinfallen, weiß ich nicht, Tierbedarf, also meist ein klassischer Mischkonzern, wie ist denn da, wie ist das zu zählen? Also wie kriege ich denn dann raus, ob ich reinfalle oder nicht?
Ja, also das leitet eigentlich direkt über zu zwei großen Problemen. Das eine Problem ist, bei Konzernstrukturen, also sozusagen Unternehmensverbünde, gilt auch, es gibt kein Konzernprivileg in der NIS-2-Richtlinie. Jede juristische Person muss selbst bewerten, ob sie von der NIS-2-Richtlinie betroffen ist. Heißt, wenn ich ein Unternehmen habe oder eine Konzerngruppe, die aus, sage ich mal, 100 Untergesellschaften besteht, muss jede dieser 100 Untergesellschaften einzeln prüfen, ob sie von der NIS-2-Richtlinie betroffen ist. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Gleichzeitig, und das ist das zweite Problem, wir haben keine Begrenzung auf Nebentätigkeiten. Es gibt das in einzelnen Bereichen, also zum Beispiel für den Bereich der Abfallbewirtschaftung. Da ist klargestellt, wenn ich Abfallbewirtschaftung mache, dann bin ich nur erfasst, wenn das meine Haupttätigkeit ist. Also sagen wir mal, die Entsorgung von Kartonagen bei einem Versandhändler führt nicht dazu, dass der sozusagen jetzt im Bereich Abfallbewirtschaftung von der NIS-2-Richtlinie erfasst ist, weil das eben nicht seine Haupttätigkeit ist. In anderen Bereichen haben wir das nicht und deswegen diskutieren wir da zum Beispiel sehr intensiv. Dann führt eben auch die Solaranlage auf dem Dach, zumindest dann, wenn ich irgendwie ins Netz einspeise und dafür Geld bekomme, was ja häufigerweise tatsächlich auch so ein Standardmodell ist dann da hinten dran, wenn ich zu viel Strom habe, speise ich ein und kriege ein paar Cent dafür, führt das dann dazu, dass ich Energieerzeugung am Markt erbringe beziehungsweise entsprechende Dienstleistungen anbiete. Schwierig. Und wir haben das tatsächlich auch in der Reihe von anderen Bereichen, also gerade auch innerhalb von Unternehmen, Stichwort Konzern-IT. Wir haben ja auch Rechenzentrumsdienste reguliert, wir haben Cloud Computing reguliert, wir haben dieses ganze Managed Service Providing reguliert im Anhang 1. Da kann man sich dann natürlich auch schon mal die Frage stellen, ob sozusagen die Unternehmens-IT, wenn die das konzernweit anbietet, bestimmte Dienste, ob die eben nicht Rechenzentrumsdiensteanbieter ist oder Anbieter von Cloud Computing Diensten oder Anbieter von Managed Services, mit dem Ergebnis, dass wir dann eben auch dort eine Betroffenheit der NIS-2-Richtlinie hätten und in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle wird das wohl auch der Fall sein. Also dann spielt es im Grunde genommen innerhalb des Konzerns, macht es keinen großen Unterschied mehr, ob ich den externen Dienstleister beauftrage, der der NIS-2-Richtlinie offenkundig unterliegt oder ob ich sozusagen konzernintern vergebe und dann eben trotzdem im Bereich NIS-2 eine Tochtergesellschaft habe, die wegen IT-Dienstleistungen letzten Endes betroffen ist.
Also ich glaube, tatsächlich ist ja Unternehmens-IT auch sowas, was gut skaliert. Deshalb ist das natürlich was in kleineren Konzernstrukturen häufig konsolidiert wird. Ich habe in der Gesetzesbegründung noch irgendwie den Satz gelesen, dass man, wenn sozusagen eine starke Abhängigkeit von den IT-Strukturen besteht, dann muss man das irgendwie als Gesamtkonstrukt sehen. Also läuft das tatsächlich darauf hinaus, dass man, sobald man das anbietet und mehr als 50 Mitarbeiter hat, dann ist man da irgendwie wahrscheinlich drin.
Ja, genau. Also tatsächlich ist die Konzern-IT oder die Unternehmens-IT ein ganz klassisches Einfallstor in dem Bereich. Da haben wir ja ganz viele Mandanten auch, die wirklich da unter diesem Aspekt betroffen sind, wo man schon jetzt sagen muss, es gibt da eigentlich keinen sozusagen plausiblen Ausweg. Es gibt noch so ein paar Sachen in der aktuellen Gesetzesbegründung, mit denen man zumindest mal liebäugeln kann. Das Problem ist natürlich auch, das, was in der Gesetzesbegründung steht, ist letzten Endes komplett unverbindlich. Wenn es wenigstens im Gesetz selbst drin steht, dann kann man sagen, der deutsche Gesetzgeber hat so geregelt. Wir wissen aber auch, dass die Gerichte dort, wo sozusagen der deutsche Gesetzgeber vielleicht was abweichend regeln wollte, aber es nicht konform ist, mit den europäischen Vorgaben eine sogenannte europarechtskonforme Auslegung vornimmt. Das heißt, die Sicherheit habe ich da definitiv nicht. Das heißt, meine Empfehlung wäre tatsächlich, sich wirklich nüchtern mit der NIS-2-Richtlinie auseinanderzusetzen, nicht auf zu viele Sonderlocken des deutschen Gesetzgebers einzugehen, sondern die Betroffenheit wirklich erstmal nach der NIS-2-Richtlinie zu bestimmen. Wir wissen ja auch Stand jetzt überhaupt nicht, was am Ende des Gesetzgebungsverfahrens rauskommt. Also die verlässliche Konstante in diesen ganzen Diskussionen ist die NIS-2-Richtlinie. Und letzten Endes muss ich ja auch bedenken, spätestens dann, wenn ich sozusagen einen Konzern habe oder ein Unternehmen habe, das europaweit aufgestellt ist, und das sind ja tatsächlich heute auch sehr, sehr viele Unternehmen, wenn nicht die meisten, die irgendwie Niederlassungen haben in Portugal oder woanders, dann müssen sie ja dort auch die NIS-2-Spielregeln einhalten und dann kommt es eben auf die dortigen Umsetzungsgesetze an. Auch dort die einzige Konstante, die NIS-2-Richtlinie selbst. Das heißt, das wäre an der Stelle auf jeden Fall auch mein klarer Tipp, sich wirklich da an der Richtlinie zu orientieren und nicht zu viel auf den ein oder anderen Satz in der Gesetzesbegründung zu geben, die nachher letzten Endes dann unverbindlich ist und im Zweifelsfall auch von Gerichten natürlich relativ schnell über Bord geworfen wird.
Das heißt aber, das ist jetzt nochmal interessant für mich, am Ende geht es nicht um meine deutsche GmbH oder AG oder die Rechtsform, die ich hier habe, sondern es geht einfach schlicht darum, ob die Gesellschaft, in welcher Rechtsform auch immer, mehr als 50 Mitarbeiter hat oder mehr als 10 Millionen Euro Umsatz erbringt. Es kommt nicht darauf an, ob die den Sitz in Spanien hat.
Ganz genau. Also es ist ja eine europaweite Vorgabe. Natürlich werden für spanische Unternehmen die Vorgaben erst verpflichtend, wenn es ein spanisches Umsetzungsgesetz gibt, genau wie bei uns in Deutschland auch. Aber das Ziel ist ja tatsächlich europaweite Harmonisierung des Cybersicherheitsrechts, europaweit gleiche Standards im Bereich der Cybersicherheit. Das heißt, auch ein polnisches, spanisches oder belgisches Unternehmen muss im Grunde genommen oder soll diese Spielregeln nach der NIS-2-Richtlinie einhalten. Heißt, es hilft mir sozusagen auch nichts, meine Idee an die spanische Tochtergesellschaft zu transferieren und dann zu sagen, ich bin in Deutschland, fein raus. Ja, bin ich, aber dann falle ich eben unter das spanische Umsetzungsgesetz. Das ist die Logik und wir haben ja tatsächlich auch dieses Marktortprinzip. Also es geht ja nicht nur darum, ob ich meine Tätigkeiten hier ausübe, also eine Niederlassung hier in Europa habe, sondern eben auch das Anbieten von Diensten. Das heißt, auch ein chinesisches Unternehmen, das Cloud-Computing-Dienste für den europäischen Markt erbringt, muss die Vorgaben der NIS-2-Richtlinie einhalten. Spannend ist da dann natürlich, wie setzen wir das gegenüber einem chinesischen Unternehmen durch? Da hat man natürlich seine Schwierigkeiten. Aber ich sage mal, gerade für unseren Anwendungskreis und auch für den Zuhörerkreis, also Unternehmen mit Sitz in Europa, die haben im Grunde genommen da, sage ich jetzt mal, keine Ausweichmöglichkeiten, um sozusagen die Anwendbarkeit der NIS-2-Richtlinie zu umgehen.
Vielleicht noch eine Sache, weil ich das auch höchst kompliziert fand, weil es sehr generisch ist, diese NACE oder NACE-Klassifikationen. Da würden Sie wahrscheinlich, nach dem, was Sie gesagt haben, auch sagen, lieber großflächig prüfen und nicht zu picky sein bei der Einstufung.
Ja, also dort, wo auf die NACE verwiesen wird, das ist so eine Wirtschaftssystematik der EU-Kommission, das würde ich tatsächlich noch als einigermaßen dankbar bezeichnen, weil die Wirtschaftssystematik tatsächlich sehr, sehr detailliert ist. Das heißt, die dient letzten Endes einer Klassifizierung der Unternehmen von bestimmten Wirtschaftszweigen. Und in der NACE sind sehr, sehr viele Beispiele enthalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Bereich denke, Herstellung von elektrischen Ausrüstungen oder Maschinenbau oder Kraftwagenteile, dann ist da eine ganze Auflistung drin, in der wirklich gesagt wird, naja, ist ein Anhänger zum Beispiel noch ein Kraftwagen, ja oder nein? Ist eine Dampfmaschine noch eine Maschine, ja oder nein? Also es wird sehr, sehr detailliert dargelegt, da finden sich viele wieder. Das ist tatsächlich also an der Stelle sogar noch relativ gut nachvollziehbar. Die Probleme haben wir wirklich eigentlich eher im Bereich der Anwendung, dort, wo auf sonstige EU-Vorschriften Bezug genommen wird, weil das teilweise aus meiner Sicht relativ kopflos getan wurde. Und man, also das merken wir auch, da bin ich auch immer wieder dankbar für die Kollegen, die wir hier in der Kanzlei haben. Also bei der REACH-Verordnung zum Beispiel, wenn es um chemische Stoffe geht, dann bin ich als Datenschutz, IT und Cybersecurity-Rechtler natürlich auch raus. Ja, das heißt, da brauchen wir dann wirklich auch die Kollegen, die sich sozusagen in diesem Fachgebiet auskennen. Und das gilt natürlich auch sozusagen für den europäischen Gesetzgeber. Und da hätte ich mir definitiv auch mehr Abstimmung gewünscht, dass man sozusagen mit denjenigen, die in den Bereichen die Fachexpertise mitbringen, auch nochmal deutlich detaillierter ins Gericht geht und auch darüber spricht, was heißt das denn jetzt, wenn wir sagen, ein Unternehmen, das Energie erzeugt, unter der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie jetzt von der NIS-2-Richtlinie erfasst. Und dann hätte eigentlich auffallen müssen, dass sozusagen die Definition eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt, dass das denkbar weit ist in der Definition. Dann hätte man es irgendwie einschränken können. So müssen es jetzt die Mitgliedstaaten machen. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine Anpassung der NIS-2-Richtlinie, wird man sehen müssen. Aber es ist jedenfalls aus der, sage ich mal, gesetzgeberischen Perspektive aus meiner Sicht ja wirklich nicht optimal geregelt worden.
Kommen wir vielleicht mal noch zu den Konsequenzen, die das hat. Weil, also ich habe jetzt schon Schlüssel gesehen, die NIS-2-konform sind, oder irgendjemand, der auf LinkedIn gepostet hat, der hat jetzt die Firewall geupdatet und jetzt ist er NIS-2-konform.
Ja.
Ich da denke ich, auch als juristischer Laie beim Lesen, da steht da irgendwie nichts von drin. Also was heißt denn das jetzt erstmal in der ersten Konsequenz?
Ja, also da wird es aus meiner Sicht Gott sei Dank einfacher, was zugleich ärgerlich ist, weil man sagen muss, also das größte Problem, das unsere Mandanten auch mit der NIS-2-Richtlinie haben, ist weniger das Umsetzen der Anforderungen, sondern überhaupt zu klären, wo bin ich betroffen. Gerade bei größeren Konzernen, da haben sie unter Umständen 300 Tochtergesellschaften, totale Katastrophe. Bei der Frage, was umzusetzen ist, ist es aus meiner Sicht relativ einfach. Also wir haben den Artikel 21 in der NIS-2-Richtlinie, gibt es natürlich korrespondierend dann auch eine Vorschrift im NIS-2-Umsetzungsgesetz in Deutschland, wo im Grunde genommen geregelt wird, es sind Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit umzusetzen. Und was wir dort finden, ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Einmaleins der Cybersicherheit, sehr, sehr stark auch angelehnt zum Beispiel an Standards wie der ISO 27001. Also sie brauchen Konzepte, zum Beispiel zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen. Sie müssen sich mit der Sicherheit in der Lieferkette auseinandersetzen. Sicherheit des Personals muss sichergestellt werden. Sehr wichtig aber ist tatsächlich, es ist wirklich ein konzeptionaler Ansatz. Es steht da nirgendwo drin, sie müssen Produkt XY kaufen. Es steht auch überhaupt nicht drin, dass man irgendein Produkt kaufen muss, sondern worum es geht, ist eine Mischung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, die letzten Endes sicherstellen, dass ein angemessenes Cybersicherheitsniveau gewährleistet wird. Was das im Grunde genommen festschreibt, ist eben tatsächlich ein Risikomanagement durchzuführen oder aufzubauen für den Bereich der Cybersicherheit. Da stellen wir erfreulicherweise fest, dass eben gerade größere Unternehmen, die so besonders Schwierigkeiten im Anwendungsbereich haben, häufig gut aufgestellt sind. Schwieriger ist es da vielleicht für den ein oder anderen Mittelständler, der bestimmte Maßnahmen noch nicht ergriffen hat. Wir haben stellenweise auch so ein Umdenken. Also wir hatten früher ja immer relativ stark auch so einen Ansatz von My Company is My Castle im Bereich der Cybersicherheit. Also man hat sich sozusagen gedacht, ich ziehe um mein Unternehmen eine Firewall hoch, ja, auf, sage ich mal, 3,50 Meter Höhe und dann kommt kein Angreifer drunter durch und keiner drüber. Der Ansatz ist natürlich mit Hinblick auf die ganzen Supply Chain Angriffe und auch die Abhängigkeiten, die wir im Bereich der Cybersicherheit haben, muss man sagen, der ist gescheitert. Deswegen muss ich natürlich, wenn dann jetzt die Anforderung Sicherheit der Lieferkette im Umsetzungsgesetz steht, muss ich das natürlich anders angehen. Das heißt, da haben wir nochmal eine stärkere Verzahnung, muss ich vielleicht meine Verträge auch anpassen im Bereich der Cybersicherheit von sozusagen einer Abgrenzung eher hin zu einer Kooperation und zu einem Austausch von Informationen. Auch dafür gibt es natürlich schon Best Practices. Das heißt, so viel Neues ist da eigentlich nicht drin. Neu ist eher aus meiner Sicht, wir haben eine klare gesetzliche Verpflichtung zur Cybersicherheit. Das ist sicherlich eine neue Entwicklung. Und wir haben vielleicht noch mal Berichtspflichten im Bereich der Cybersicherheit, an die man denken muss. Wir haben eine Aufsichtsbehörde, voraussichtlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, in Deutschland, das eben sozusagen sich dann gegebenenfalls auch mal einschaltet, wenn man einen Vorfall hat. Das heißt, dieses Gentleman's Agreement zwischen den IT-Sicherheitsbeauftragten von Unternehmen, wo man sich irgendwo in einem Meeting oder einer Telefonkonferenz trifft und sagt, und wie schlimm war es, ist vielleicht dann in Zukunft sozusagen ein bisschen erschwert, dadurch, dass da irgendwo im Hintergrund noch eine Aufsichtsbehörde rumspukt und das im Zweifelsfall eben auch nochmal genauer wissen will. Im Grunde genommen steht da jetzt aber aus meiner Sicht auch bei den Risikomanagementmaßnahmen weder was Überraschendes drin, noch was, was völlig unumsetzbar wäre und natürlich auch nichts, was jetzt irgendwie konkret nochmal zwingend neue finanzielle Investitionen im Bereich der Cybersicherheit bedeutet.
Also gut, das ist so, und das habe ich auch verstanden. Ich muss mir halt Risikomanagement machen. Ich will jetzt keine Millionen in eine neue Firewall investieren, dann ist das durchaus auch fair. So, jetzt kommt ja das große Schwert des stumpfen Vertriebs, würde ich es mal nennen, nämlich die Angst, weil ja jetzt alle Geschäftsführer künftig, wir bauen wahrscheinlich neue Gefängnisse für die Geschäftsführer, die jetzt ja dann alle von den Unternehmen ins Gefängnis gehen. Vielleicht können Sie auch zum Thema Organhaftung da noch irgendwie was sagen.
Ja, also wir haben ganz grundsätzlich in der NIS-2-Richtlinie und auch im Umsetzungsgesetz eine Regelung drin, die im Grunde genommen besagt, Cybersicherheit ist Chefin und Chefsache. Und das ist natürlich auch total angemessen. Ich kann ohne, dass meine Organisationsspitze oder meine Leitungsorgane, wenn die im Bereich der Cybersicherheit nicht mitziehen, dann werde ich keine Cybersicherheit im Unternehmen haben. Das heißt, man verlangt im Grunde genommen von der Geschäftsführung, dass die mit leuchtendem Vorbild im Bereich der Cybersicherheit vorangeht. Wir haben in der NIS-2-Richtlinie eine Verpflichtung, dass die Geschäftsleitung die Cybersicherheitsvorgaben oder die Cybersicherheitsmaßnahmen billigen muss und die Umsetzung der Risikomanagementmaßnahmen auch überwachen. Und wir haben eine Verpflichtung, dass die sozusagen dass die auch persönlich dafür gerade stehen müssen, wenn sie diese Managementverpflichtungen verletzen. Wir hatten das in ähnlicher Art und Weise auch im Deutschen NIS-2-Umsetzungsgesetz mit einer sehr, sehr harten Regelung in den Entwürfen zwischenzeitlich, wo im Grunde genommen drin stand, der Geschäftsführer haftet sozusagen bis zur Privatinsolvenz. Das Unternehmen kann nicht auf die Ansprüche verzichten. Einen eigenen Haftungsanspruch im NIS-2-Umsetzungsgesetz. Das ist alles gestrichen worden. Wir sind jetzt auf dem Stand im Regierungsentwurf, dass man im Grunde genommen sagt, die Regelung folgt den bestehenden Haftungsregelungen, also auch im Bereich GmbH, auch im Bereich Aktiengesetz gibt es ja jetzt schon Haftungsansprüche gegen die Geschäftsführung. Das hat man sozusagen angeglichen mit dem Ergebnis, dass da sozusagen jetzt kein besonders hohes Risiko mehr droht, muss man tatsächlich sagen. Ansprüche in dem Bereich sind extrem selten und wenn es diese Ansprüche gibt, dann meistens, weil irgendwas signifikant schiefgelaufen ist. Das heißt, wenn ich natürlich als wenn ich mich als Geschäftsführung massiv über Cybersicherheitsanforderungen hinwegsetze, dann trage ich natürlich auch die Konsequenzen dafür, dann trage ich die aber auch zurecht. Das heißt, das ist sehr, sehr stark nochmal eingehegt worden. Was interessant ist, ist tatsächlich, dass das deutsche Umsetzungsgesetz beziehungsweise der aktuelle Entwurf dafür vorsieht, dass man als Geschäftsleitung die Umsetzungsmaßnahmen nicht mehr billigt, sondern sozusagen direkt dazu verpflichtet wird, die Risikomanagementmaßnahmen umzusetzen. Was aus meiner Sicht eben tatsächlich nochmal ein Stück weit weg von der Managementverpflichtung hin kommt, wirklich zum konkreten Doing ist. Da wird man noch sehen müssen, ob auch das nochmal angepasst wird, weil das tatsächlich aus meiner Sicht sozusagen nochmal eine inhaltliche, eine stärkere inhaltliche Anforderung wäre, an die man denken muss. Ansonsten ist es tatsächlich aus meiner Sicht erstmal wenig überraschend, was da auf die Geschäftsführung zukommt. Was man natürlich wissen muss, wir haben eine Schulungsverpflichtung. Auch die Geschäftsführung, die sich vielleicht in der Vergangenheit bei der ein oder anderen IT-Sicherheitsschulungsmaßnahme mal ausgeklinkt hat oder es hat dann irgendwie die Assistenz oder die Sekretärin den Fragebogen für die Schulung ausgefüllt. Das geht so nicht mehr. Also da gibt es eine klare Schulungsverpflichtung auch im NIS-2-Umsetzungsgesetz. Die Geschäftsleitung muss eben, also die Geschäftsführung muss eben an entsprechenden Schulungen teilnehmen. Und die Schulungen müssen dann eben auch die Geschäftsführung nicht nur sozusagen vor Cyberrisiken warnen, sondern die auch in die Lage versetzen, dieses Risikomanagement tatsächlich zu steuern. Ich kann natürlich sozusagen, wenn ich ein blindes Huhn im Bereich der Cybersicherheit bin, kann ich auch nicht sinnvoll bewerten, ob die Maßnahmen angemessen sind und ob das alles stimmt. Das heißt, da muss sozusagen die Geschäftsführung dann auch entsprechend aufgeschlaut werden.
Okay, weil es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie konkret, ich habe letztens einen Beitrag gelesen, da hat einer gesagt, nee, das könnt ihr so nicht machen, die Schulung, weil da ist ja eine Bühne, das ist dann keine Schulung. Wenn man da was über Cybersecurity lernt und über NIS 2 und das irgendwie auch was damit zu tun hat, dann ist das schon auch okay. Also ein Stück weit muss man da den gesunden Menschenverstand wahrscheinlich auch noch einschalten.
Genau, ganz klar. Ich meine, es ist auch klar, die meisten Geschäftsführer sind keine IT-Sicherheitsexperten. Das müssen sie im Grunde genommen auch nicht werden. Es geht eben letzten Endes genau um diese Managementverantwortung. Also das BSI predigt ja schon seit Jahren, diese Cybersicherheit ist Chefin und Chefsache. Wenn man diesen Grundsatz lebt, ist man da aus meiner Sicht wirklich auch ideal aufgestellt für die NIS-2-Richtlinie. Ob man dann irgendwann in ein paar Jahren nochmal konkretere Anforderungen dazu bekommt und zum Beispiel das BSI es selbst dann als Aufsichtsbehörde sagt, dass hier sind Best Practices für die Schulung von Geschäftsführern, das ist hier sozusagen unser Folientemplate, ja, mit dem könnt ihr in die Umsetzung gehen. Das wird man sehen müssen. Da gibt es natürlich auch eine kontinuierliche rechtliche Weiterentwicklung. Vielleicht gibt es dann auch in Zukunft mal Fälle, in denen tatsächlich Geschäftsführer sozusagen verurteilt werden wegen Pflichtverstößen. Das kann ich natürlich auch daraus sozusagen aus der juristischen Brille nochmal Best Practices ableiten. Aber es ist eben kein Ding der Unmöglichkeit und jetzt aus meiner Sicht auch nicht das Riesenhaftungsrisiko, das wir zwischendrin tatsächlich, das muss man fairerweise dazu sagen, auch in den Umsetzungsentwürfen drin hatten. Das heißt, nicht jede Kommunikation, die dazu gelaufen ist, war jetzt sozusagen völlig fehl am Platze, sondern das war einfach ein anderer Stand im Gesetzgebungsverfahren, wo es eben tatsächlich so aussah, dass es da auch hätte nochmal ordentlich eine Haftungsverschärfung geben können. Stand jetzt sind wir davon weg. Wie gesagt, Stand jetzt kann sich natürlich auch noch mal ändern. Das deutsche Umsetzungsgesetz ist ja auch noch nicht final.
Das ist jetzt nochmal vielleicht so als Zirkelschluss zu dem, was wir davor diskutiert haben. Also es ist durchaus so, wenn ich da jetzt als Geschäftsführung vielleicht dann doch eine sehr enge Einschätzung zu der Frage habe, ob ich unter NIS 2 falle oder nicht, weil ich immer gute Argumente und schlaue Argumente finde, dass ich das zwar eigentlich mache, aber ja doch nicht mache und dann passiert mir was und ich habe eben die Verpflichtung nicht wahrgenommen und mein Unternehmen kommt in die Insolvenz, dann ist es durchaus so, dass ich vielleicht auch tatsächlich einen Tatbestand erfülle, wo mich das Unternehmen haftbar macht für mein Versagen.
Ja, definitiv. Also ausgeschlossen ist das definitiv nicht. Gerade dort, wo ich eben sozusagen bewusst gesetzliche Anforderungen ignoriere, dort habe ich natürlich definitiv ein Thema. Ja. Also sozusagen dieses Thema Cybersicherheit ist mir egal, ich will mit dem Digitalzeug nichts zu tun haben, das funktioniert definitiv nicht mehr. Also da muss man ganz klar sagen, diese Anforderungen, Cybersicherheit ist Chefsache oder Chefinnensache und diese Governance-Pflichten, das ist eine klare Anforderung in der NIS2-Richtlinie, die kann ich auch nicht umgehen oder wegdiskutieren. Ich kann auch das Thema Cybersicherheit nicht an irgendjemand anderen delegieren und sagen, im Zweifelsfall haftet mein Informationssicherheitsbeauftragter, sondern letztverantwortlich ist das Management im Unternehmen, wie das bei ganz vielen anderen Themen natürlich auch der Fall ist. Aber das ist jetzt eben dann auch für die Cybersicherheit nochmal explizit klargestellt.
Jetzt ist es ja so, wir haben ja wichtige und besonders wichtige Einrichtungen. Das, was da gemacht werden muss, ist ja erstmal für beide gleich. Bei den wichtigen Einrichtungen, habe ich verstanden, gibt es jetzt keine Nachweispflicht. Also es kontrolliert jetzt keiner, ob ich das gemacht habe. Das ist im Grunde ein Stück weit Selbstverpflichtung. Es ist halt blöd, wenn ich es nicht gemacht habe und es passiert was. Bei den besonders wichtigen Einrichtungen, das ist nach meinem Verständnis dann das, was heute schon kritisch unter dem Paragraph 8a ist, oder weiß man das schon, die müssen dann auch Nachweise erfüllen, richtig?
Genau, also es werden tatsächlich ein paar mehr sein, die sozusagen wesentliche Einrichtungen nach der NIS2-Richtlinie sind, als unsere heute bestehenden klassischen kritischen Infrastrukturen. Also auch da weitet sich der Anwendungsbereich ein Stück weit. Es ist aber tatsächlich auch so, der einzige Unterschied zwischen wesentlichen und wichtigen Einrichtungen sind eben tatsächlich die Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen. Bei wesentlichen Einrichtungen, also ich sag mal Kritis Plus, ja, also sozusagen die wirklich kritischen Infrastrukturen, wesentliche Einrichtungen, die dort gelten dann eben diese aktiven Nachweispflichten gegenüber dem BSI. Das BSI kann dort auch deutlich umfangreicher kontrollieren, proaktiv muss da eben sozusagen auch nachgewiesen werden bei den wesentlichen Einrichtungen beziehungsweise bei den wichtigen Einrichtungen. Dort ist es eben ein bisschen abgespeckt. Inhaltlich gelten dieselben Anforderungen. Es gibt aber eben nur eine anlassbezogene Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden, durch das BSI. Heißt, wenn ich zum Beispiel einen Vorfall habe, oder aber es kann natürlich auch einen anderen Anlass geben. Ja, ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und weist das BSI darauf hin, dass im Bereich der IT-Sicherheit vielleicht die Dinge nicht optimal gelebt werden. Das kann ein Thema sein. Es kann sein, Zeitungsberichterstattung, Investigativjournalismus, Hinweise aus der Bevölkerung, was auch immer. Ja. Also da gibt es natürlich eine ganze Palette von möglichen Anlässen. Man darf das nicht immer nur reduzieren auf den Informationssicherheitsvorfall, bei dem man dann sozusagen nach Regel Lackmeier dasteht, sondern es kann eben schon auch andere Gründe geben, dass das BSI die Umsetzung aktiv prüft. Aus meiner Sicht spannender tatsächlich als diese aufsichtsbehördlichen Befugnisse und auch das Risiko sozusagen Gegenstand einer Kontrolle durch das BSI zu werden. Die Aufsichtsbehörde hat natürlich auch nur limitierte Kapazitäten. Das ist eher so das, was wir im Bereich Lieferkette jetzt sehen. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele Unternehmen, die jetzt NIS 2 oder auch den angekündigten Cyber Resilience Act, der ja nochmal dann sozusagen digitale Produkte oder Produkte mit digitalen Elementen betrifft, dass eben ganz viele Unternehmen ihre vertraglichen Regelungen anpassen. Und da besteht natürlich schon sozusagen das ernstzunehmende Risiko, dass ein Vertragspartner mich dann im Nachgang verklagt oder mich überprüft, auch mich auditiert im Bereich Cybersicherheit, zum Ergebnis kommt, da gab es irgendwelche Abweichungen und mir dann eben sozusagen dort eine Vertragsstrafe droht oder Verträge vielleicht einfach nicht zustande kommen, gekündigt wird. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich nochmal das größere Risiko, also eher das ist eigentlich mehr der Bereich so Private Enforcement und weniger jetzt, dass das BSI ab dem Tag, an dem das Umsetzungsgesetz gilt, mit schwarzen Transportern auf dem Firmengelände vorfährt und sozusagen eine Vorortkontrolle durchführt, wie man das vielleicht vom Zoll bei Baustellen kennt.
In den USA gibt es sowas Ähnliches bei der Aktienaufsicht, dass man sich da irgendwie, dass es da Bußgelder gibt, wenn man gemeldet wird. Da haben ja dann teilweise Ransomware-Gruppen tatsächlich gedroht, wenn dass man dann gemeldet wird, dann vielleicht auch mal berücksichtigen, dass das vielleicht, da finde ich nochmal einen guten Hinweis, es ist eben nicht nur und soll jetzt ja der Vorfall, es können auch noch andere sein. Das heißt, mit dem Tag, mit dem das neue BSI-Gesetz veröffentlicht ist, wissen wir eigentlich gar nicht so genau, wer besonders wichtige Einrichtungen ist, weil der besondere Rechtsakt oder die Rechtsverordnung, die das dann definiert und wo der noch nicht erlassen ist, oder gilt dann erstmal die Kritis-Verordnung weiter, oder wie ist das zu verstehen?
Nee, wir haben ja tatsächlich mit die Logik wird sozusagen umgestellt. Das, was heute kritische Infrastruktur ist, ist in Zukunft kritische Anlage. Dafür gibt es sozusagen nochmal eine Rechtsverordnung. Was wir aber daneben haben, sind eben die wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen. Und die sind letzten Endes, oder wichtige und sehr wichtige Einrichtungen, die sind letzten Endes durch das BSI-Gesetz definiert. Das heißt, das, was wir an Anhängen in der NIS-2-Richtlinie haben, gibt es auch als Anhänge im NIS-2-Umsetzungsgesetz. Und damit kann ich sozusagen am Tag der Verkündung bestimmen, bin ich betroffen, ja oder nein. Letzten Endes soweit das eben dann auf Basis des Umsetzungsgesetzes möglich ist.
Das wäre nochmal vielleicht ein wichtiger Hinweis, weil das ändert sich ja auch. Heute ist das ja so, dass man dann immer sehr mikroskopisch sich die kritischen Dienstleistungen anguckt. Das ist dann anders. Also wenn ich dann eine wichtige Einrichtung bin, dann ist meine Organisation eine wichtige Einrichtung, unabhängig von dem Teil des Unternehmens, der das eigentlich erbringt.
Ganz genau. Ja, also es sind tatsächlich einrichtungsbezogene Anforderungen. Ich kann natürlich dann intern nochmal zusehen, ne, ist sozusagen vielleicht der Betriebskindergarten genauso kritisch wie der Serverraum. Dann kann ich natürlich entsprechende Risikomanagementmaßnahmen treffen, aber ich bin erstmal als Einrichtung verpflichtet. Das ist natürlich vollkommen klar. Und wie gesagt, wir haben diese eine andere Denke auch letzten Endes beim Anwendungsbereich. Es geht aus meiner Sicht, entfernen wir uns tatsächlich so ein bisschen von diesem Gedanken klassische kritische Infrastruktur. Es geht wirklich schon stärker rein in so einen Bereich Wirtschaftsschutz. Ja, also es sollen sozusagen Einrichtungen ab einer gewissen Größe in bestimmten Sektoren werden mit Maßnahmen bedacht. Und da kommt es dann vielleicht auch gar nicht mehr so stark darauf an, was macht denn jetzt der Einzelne ganz konkret? Erzeugt er irgendwie einen größeren Umfang Energie oder einen kleineren Umfang Energie und speist die ein? Sondern es geht eben darum, dass er das überhaupt tut und eine gewisse Größe hat. Und dann verlangt man eben auch angesichts dieser Größe bestimmte Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit. Also das hilft vielleicht auch, um so ein bisschen diesen Scope der NIS-2-Richtlinie zu verstehen. Es geht eben um die Stärkung der Cybersicherheit im europäischen Binnenmarkt. Es geht darum, Unternehmen auf dem europäischen Markt und auch öffentliche Stellen zu schützen vor Cyberangriffen. Und wenn man es eben aus dem Blickwinkel betrachtet, dann kann man auch ein bisschen besser verstehen, warum wir eben von 3.000 bis 4.000 kritischen Infrastrukturen zu 30.000 bis 40.000 betroffenen Unternehmen in Deutschland kommen.
Es steht ja mal einen wichtigen Hinweis, das hatte ich auch gesagt, mein Verständnis war, dass dieses Kritis-Flagging eh auch so ein bisschen ungeschickt eigentlich bei der Umsetzung der NIS-1 war, weil da hieß das ja auch schon wichtige Einrichtung oder sowas. Das war halt irgendwie so ein Begriff, den man dann mitgenutzt hat, weil eigentlich versteht man ja auch was anderes im Zweifelsfall unter Kritis. Aber wir haben ja da auch noch einen zweiten Rechtsakt, der da, glaube ich, sogar zeitgleich mit der NIS-2 in Kraft getreten ist. Das ist das Kritis-Dachgesetz. Vielleicht können wir da nochmal einen ganz kurzen Schwank dazu erzählen, wo da vielleicht Schnittstellen sind, aber wo sich das vielleicht auch ganz konkret unterscheidet.
Ja, genau. Also wir haben in Deutschland parallel ein Gesetzgebungsvorhaben zum sogenannten Kritis-Dachgesetz. Das Kritis-Dachgesetz basiert wiederum auch auf einer europäischen Richtlinie. Das ist natürlich nicht die NIS-2-Richtlinie, sondern die CER-Richtlinie, wo es sozusagen um die Resilienz kritischer Infrastrukturen geht. Und es geht dabei tatsächlich sozusagen nicht um das IT-Thema, sondern es geht sozusagen um die physische Sicherheit der Einrichtungen. Und in dem Zusammenspiel zwischen NIS-2 und dem Kritis-Dachgesetz beziehungsweise zwischen der NIS-2-Richtlinie und der CER-Richtlinie soll ein sogenannter hybrider Bedrohungsschutz erreicht werden. Das heißt, man will auf der einen Seite mit NIS-2 sozusagen das IT-Thema in den Griff bekommen und mit dem Kritis-Dachgesetz sozusagen das, sage ich mal, physische Sicherheit und die Resilienz in dem Bereich.
Das ist, glaube ich, noch unklarer als, sehe ich immer, erstens geht es langsamer voran und zweitens steht da relativ viel Metaregulatorik aus meiner Sicht drin. Insofern müssen wir da wahrscheinlich einfach abwarten, was dann kommt.
Genau, also die Forderung war immer, dass diese Gesetzgebungsvorhaben sehr eng miteinander abgestimmt werden, weil man sozusagen den hybriden Bedrohungsschutz natürlich auch nur erreicht, wenn das lückenlos ineinander greift. Wir haben in der CER-Richtlinie aber leicht andere Umsetzungsfristen drin. Es zeichnet sich auch aktuell ab, dass das Kritis-Dachgesetz da noch mal ein gutes Stück später kommen wird. Es ist auch tatsächlich inhaltlich nicht komplett identisch. Also es gibt andere Sektoren, die da im Kritis-Dachgesetz geregelt sind. Das wird man tatsächlich so ein bisschen sehen müssen. Also es wird wahrscheinlich eine Reihe von Unternehmen geben, die letzten Endes parallel betroffen sind, aber dann auch eine Reihe von Unternehmen, die nur unter die NIS-2-Richtlinie fallen, weil die CER-Richtlinie bzw. das Kritis-Dachgesetz dann da schon noch mal ein bisschen enger ist. Wir haben auch noch mal andere Zuständigkeiten für den Bereich physische Sicherheit. Ist ja in Deutschland das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zuständig, das BBK. mit dem Ergebnis, dass natürlich auch dort dann nochmal eine weitere Aufsichtsbehörde mit beteiligt ist. Also da sieht man schon, same, same, but different, gleiche Stoßrichtung, leichte Unterschiede, andere Regelungsthematiken, aber eben doch auch wichtig, dass es da eine Abstimmung gibt.
Dann vielleicht die letzte Frage, wenn man das jetzt hört als Entscheider in einem mittelständischen Unternehmen, was wären so die drei wichtigsten Tipps, die Sie im Kontext des Zweiges des Sachgesetzes geben würden?
Also aus meiner Sicht das Wichtigste ist tatsächlich, es nicht auf die lange Bank schieben. Wir haben die NIS-2-Richtlinie, an der kann man sich sehr gut orientieren. Das ist auch die klare Empfehlung der Aufsichtsbehörden, sich daran zu orientieren. Wenn man da nicht jede letzte Frage im Anwendungsbereich klären kann, das wissen wir aus der Praxis auch, das geht nicht überall, dann zumindest hingehen und sozusagen begründet aufschreiben, warum man Dinge tut oder auch nicht tut, damit man das gegebenenfalls dann im nächsten Jahr auch nochmal mit einer Aufsichtsbehörde diskutieren kann oder vielleicht auch mit Vertragspartnern diskutieren kann, die sagen, ihr seid doch eigentlich NIS 2 betroffen und man hat eben eine andere abweichende Auffassung dazu. Dazu sollte man sprechfähig sein. Das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Das Zweite ist aber dann tatsächlich auch, sich nicht verrückt machen lassen. Wir sehen gerade sehr, sehr viel, dass wirklich sehr viele verschiedene Leistungen angeboten werden im Bereich, sag ich mal, von NIS 2 Readiness Check über, du schmeißt deine ganze Firmware weg oder deine ganze Hardware weg und machst alles nochmal neu. Idealerweise, da würde ich mal sehr, sehr kritisch immer hinterfragen, ist das wirklich notwendig? Ja, ist das vielleicht auch der, ist das, was hier ein NIS 2 Experte sagt, vielleicht überhaupt richtig? Das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Problem. Auch dadurch, dass wir jetzt keine Übergangsfrist haben in Deutschland, das ist sehr bedauerlich, weil wir dadurch auch dem BSI die Möglichkeit nehmen, sozusagen jetzt konkret schon Tipps zu geben, weil das BSI sich als Aufsichtsbehörde, das ist klar exekutiv, völlig zu Recht erst umfassend äußern wird, wenn das deutsche Umsetzungsgesetz da ist, weil man sonst der Legislative sozusagen in die Gemengelage fährt und das steht einer Aufsichtsbehörde definitiv nicht zu. Das heißt, dort sehr gute Zurückhaltung. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, ich habe keine klare Orientierungshilfe von der Aufsichtsbehörde, weil die Aufsichtsbehörde das auch nicht kann. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen dort nochmal besondere Aufmerksamkeit aus meiner Sicht geboten. Letzter Punkt, um das sozusagen zu komplettieren. NIS 2 ist eine rechtliche Anforderung. Das heißt, man sollte auch im Hinterkopf haben, das sind rechtlich Dinge zu tun. Es geht eben nicht nur um technische Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit. Man wird da definitiv auch in Verträge schauen müssen. Man wird da definitiv die ein oder andere juristische Bewertung auch benötigen und sollte das sozusagen nicht hinten runterfallen lassen. Es hilft mir natürlich wenig, wenn ich nachher die beste Firewall für mein Unternehmen habe, aber in der Lieferkette ist eben vertraglich so gar nichts geregelt und ich habe dann den IT-Sicherheitsvorfall sozusagen nicht in meiner eigenen IT, sondern in der IT von meinem Dienstleister. Mein Fließband steht aber trotzdem still, weil ich ohne Zulieferer nicht produzieren kann. Und das ist ja tatsächlich was wir Stand heute bei IT-Sicherheitsvorfällen auch schon sehen, dass diese Lieferkettenproblematiken stellenweise wirklich massiv sind.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung, ein guter Einstieg. Vielleicht sprechen wir nochmal, wenn es konkreter geworden ist oder das erste Urteil ist über die Themen. Aber vielen Dank für heute erstmal.
Ja, sehr gerne.
Soweit mein Interview mit Stefan Hesse. Ja, was bleibt aus dem Interview für mich? Ich glaube, eine der wesentlichen Erkenntnisse ist, dass NIS 2 sehr, sehr viele Unternehmen betreffen wird. Man schätzt 40.000 Unternehmen, die Zahlen schwanken. Allerdings deutlich, heute haben wir ungefähr 4.000 kritische Infrastrukturen, wenn wir die so bezeichnen wollen. Also es verzehnfacht sich die Anzahl der regulierten Unternehmen und wir haben in Deutschland vielleicht so 550.000, je nachdem welcher Statistik man da folgt, 550.000 Unternehmen, die in die Größenklasse fallen, die hier reguliert wird. Wenn wir dabei 40.000 regulierten Unternehmen sind, dann sind das so zwischen 7% und 10% der Unternehmen in Deutschland dieser Größenklasse, die von NIS 2 betroffen sein werden. Das erscheint mir eine relativ große Zahl. Ich halte allerdings die Dunkelziffer auch für relativ hoch, nach dem, was ich heute gelernt habe, da ja die Einordnung in NIS 2 durchaus schwierig ist und das Thema Nebentätigkeiten offenkundig etwas unklar zu sein scheint. Also es ist durchaus so, dass das kein Nischenthema ist, sondern Unternehmen sollten für sich schauen und prüfen, ob sie denn hier betroffen sind. Zweiter wichtiger Punkt, der mir tatsächlich auch vor heute nicht bewusst war, ist, dass es keine Übergangsfristen gibt, sobald das nationale Umsetzungsgesetz in seinem aktuellen Entwurf in Kraft tritt, müssen Unternehmen die Anforderungen erfüllen. Das heißt, man muss eben doch relativ frühzeitig anfangen. Wir haben ja im Interview darüber gesprochen, dass beispielsweise so eine ISO 27001 durchaus ein Ansatz wäre, sein Unternehmen vorzubereiten. Meine Erfahrung ist, man braucht für die Implementierung von so einem Managementsystem zwischen 1 und 2 Jahren. Wenn wir also davon ausgehen, dass das in Q1 oder Q2 2025 in Kraft tritt, hat man eigentlich im Grunde gar keine Zeit mehr. Also man muss eigentlich anfangen, damit sich mit den Themen zu beschäftigen. Ein dritter wesentlicher Punkt ist, dass der Gesetzgeber explizit formuliert, dass Informationssicherheit, Cybersicherheit, wie man auch immer das nennen will, ganz klare Chefsache ist. Man kann jetzt hier nicht einfach nur einen Beauftragten benennen, sondern man ist als Chef mit im Boot. Und sicherlich kann man die ganzen Themen nicht selbst machen. Es ist aber auf jeden Fall keine Aufgabe für den IT-Leiter und auch nicht für jemanden, der am Kopierer zu spät Nein gesagt hat, sondern es ist eben ein Thema, was in der Geschäftsführung hängen bleibt. Und ich glaube, es ist eben wichtig, dass sich Geschäftsführungen hier auch Sparringspartner suchen, die sie dabei unterstützen, das Thema zu verstehen. Denn das, was ich wahrnehme aus der Werbung, ist, dass im Kontext NIS 2 natürlich versucht wird, vieles umzusetzen. Also da steht eben nichts drin, zu welchen Firewalls man braucht oder welche technischen Maßnahmen umzusetzen sind, sondern es geht erstmal darum, Konzepte, Prozesse und Strukturen zu haben oder ein Managementsystem für das Thema. Und Geschäftsführer, die jetzt vielleicht nicht so affin zu dem Thema sind, die sollten sich dann jemanden suchen, der auch als Sparringspartner zur Verfügung stehen kann, um hier nicht Investitionen zu tätigen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass technische Maßnahmen zum neuen Cookie-Banner werden. Also das Cookie-Banner ist ja so das Plakativste, was uns aus der Datenschutzgrundverordnung übrig geblieben ist, obwohl auch das da sicherlich nicht explizit drinsteht. Und ich glaube, wir sollten höllisch aufpassen, dass wir nicht neue Cookie-Banner im Kontext von NIS 2 erfinden, die Unternehmen eigentlich nicht wirklich voranbringen. Und wenn man sich anhört und auch anschaut, was NIS 2 dann ganz konkret fordert, dann sind es eben vor allem Konzepte. Und das wäre dann auch meine nächste Erkenntnis. Es geht vor allem hier um Risikomanagement. Und Risikomanagement heißt ja immer, bewusst zu entscheiden, wie ich mit einem Risiko umgehe. Also ich brauche ein pragmatisches Modell, um Risiken zu verstehen, zu systematisieren und dann eben auch ganz klar zu entscheiden, welche Risiken möchte ich denn behandeln, welche Risiken trage ich vielleicht auch als Geschäftsführung, wenn ich das denn gut begründen kann. Und auch da kann ich aus meiner Praxiserfahrung, Beratererfahrung, aber auch Auditorenerfahrung berichten, dass es dann durchaus zu einem Bürokratiemonster verkommen kann, so ein Risikomodell für Cybersecurity. Von daher braucht man hier, glaube ich, einfach wirklich einen Partner, der mit einem pragmatischen Ansatz kommt, der einem hilft, die wesentlichen Themen zu verstehen und mit dem man dann einen Arbeitsplan erarbeiten kann, wie man das Thema NIS-2-Konformität angeht und eben die entsprechenden Strukturen schafft, bevor man Investitionsentscheidungen trifft. Ja, am Ende ist sicherlich entscheidend, dass viele Unternehmen wahrscheinlich keine internen Experten für das Thema haben. Also gerade im mittelständischen Bereich ist das heute was, wo ich wahrnehme, das wird eben dann zusätzlich bei der IT-Abteilung oder beim Qualitätsmanagement Beauftragten platziert. Das kann man sicherlich so leben. Wir haben aber eben auch gelernt, dass die Geschäftsführungen durchaus auch ein Stück weit Haftungsrisiken tragen, die sicherlich nicht mehr so extrem sind, wie das in den ersten Entwürfen im Gesetz vorgesehen war. Aber es bleibt eben doch auch ein Stück Ungewissheit. Und deshalb glaube ich insbesondere nochmal, dass man sich hier Hilfe holen kann und auch sollte, die eben die internen Experten, aber vor allem eben die Geschäftsführung dabei unterstützt, das Thema so anzugehen, dass es ihn nicht in einem Bürokratie-Monster endet. Und ich glaube, da muss man eben einfach frühzeitig schauen. Und insbesondere wenn man jetzt Experten für Informationssicherheit auch sucht, der Stellenmarkt ist im Grunde leer. Man kann mal bei StepStone reingucken, wie viele offene Stellen für Informationssicherheitsbeauftragte, Chief Information Security Officer offen sind. Das ist durchaus beachtlich. Und das führt natürlich auch zu einer entsprechenden Gehaltsforderung. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob man als mittelständisches Unternehmen mit, sagen wir, 50, 100 Mitarbeitern so eine Rolle intern besetzen muss oder ob es nicht doch Sinn macht, mit einem Sparringspartner vorzugehen, der einem hier eben hilft, gesetzeskonform zu werden. Ja, soweit zur Folge heute. Ich glaube, das Thema NIS 2 wird uns sicherlich die nächsten Jahre begleiten. Das angesprochene Kritis-Dach-Gesetz ist sicherlich der nächste Punkt, wo man als Unternehmen hinschauen muss. Was man heute schon sagen kann, das wird sicherlich nicht einfacher. Also die Regulatorik wird sicherlich komplex sein. Auch die Bestimmung des Sachstandes und auch der Tatsache, ob man betroffen ist oder nicht, ist sicherlich was, was durchaus komplex ist. Und es lohnt sich aber, glaube ich, hier dann auch genau vorzugehen, denn zum einen ist es Bürokratie, zusätzliche Auflagen, zum anderen ist es sicherlich sinnvoll und notwendig, im Bereich der Cybersecurity etwas zu tun, ansonsten würde ich den Podcast ja auch nicht machen. Und hier muss man, glaube ich, eine gute Brücke finden, insofern werden wir an dem Thema dranbleiben. Jetzt danke ich fürs Zuhören, ich freue mich weiterhin über Empfehlungen und Anregungen zu meinem Podcast gern an redaktion@krisenhex.de. Redaktion@krisenhex.de. Krisenhex ein Wort. Oder als Privatnachricht auf LinkedIn. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.